Als wäre es das letzte Mal vom DAF-Album Alles ist gut hier im aktuellen Boys Noise Remix. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats und da freue ich mich sehr, Gabi Delgado und Robert Görr begrüßen zu können, die legendären DAF-Musiker. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, Olaf.
Gabi war zu seinen Solo-Veröffentlichungen schon mehrmals hier zu Gast bei mir in der Sendung. Euch beide zusammen habe ich zu 15 neue DAF-Lieder interviewt. Das müsste 2003 gewesen sein, ist also auch schon 14 Jahre her. Die Listening-Session für Journalisten fand, so erinnere ich mich, im damaligen Spliff-Studio statt. Es gibt mehrere freudige Ereignisse, sich hier heute zu treffen. In den kommenden zwei Stunden die DAF-Geschichte noch einmal aufzurollen. Zum einen erscheint am kommenden Freitag auf Grönland die opulente Das ist DAF-Box, aus der wir auch ganz viel spielen werden. Und am kommenden Samstag, das ist der 30. September, spielt ihr im Astra Kulturhaus, präsentiert von Radio 1. Da werden wir im Verlaufe dieser Sendung auch noch Tickets vergeben. Die Das ist DAF-Box erscheint auch limitiert auf CD, aber das eigentlich Spannende ist natürlich die opulente Vinylbox. Wir sollten zunächst erst einmal aufdröseln, was die alles enthält und diese jetzt virtuell für die Hörerinnen und Hörer auspacken. Darin enthalten sind ja eure Meilenstein-Alben, außerdem eine Rework-Scheibe, aus der wir eingangs Musik gehört haben. Und eine 7-Inch mit ganz neuem Material von euch und ein Buch. Erzählt doch bitte mal im Detail.
Ja, es ist eine sehr schöne Compilation für eine Phase von DAF. Ich muss sagen, es wird ja zwei Boxen geben. Das ist also die erste von zwei Boxen. In der zweiten sind dann die anderen Alben. Und wahrscheinlich auch ein neues Album, ein ganzes neues Album dabei.
Okay, hört sich ja sehr spannend an. Ich sprach gerade den Bildband an. Das sind Fotos von Anton Corbijn oder von anderen?
Ja, das ist eine gute Auswahl von verschiedenen.
Die Idee, dass die Das ist DAF-Box jetzt erscheint, ist sicherlich vor einigen Jahren getroffen worden. Von wem ging da die Initiative aus? Von euch oder der Plattenfirma Grönland? Das war ja sicherlich ein längerer Prozess bis zu der tollen Box, wie sie jetzt vorliegt, inklusive der Produktion der neuen Titel, auf die wir natürlich noch eingehen werden. Zu den Remixen, sind das Lieblingswunschkandidaten von euch für die Remixe oder hat das die Plattenfirma vorgeschlagen?
Beides. Oh. Wir hatten eine Liste haben wir geschickt von Leuten, die wir gut finden. Die Plattenfirma hat sich dann drum bemüht. Teilweise ist das über die Remixer selbst gekommen, die Kontakte. Wie Boys Noise, das kam über Westbam dann. Und ja, die ist sehr gut geworden.
Genau, und da haben wir uns halt so geeinigt mit Grönland.
Das erste Album, das in der Box enthalten ist, Die Kleinen und die Bösen aus dem Jahr 1980. DAF kennen ja viele in der klassischen Besetzung, Gabi Delgado und Robert Görr. Das sah in der Frühphase von DAF noch etwas anders aus, wenn wir etwas in den Rückspiegel schauen. Die Gründung von DAF war 78, damals neben euch noch mit Kurt Pyrolator Dahlke, Michael Kemner und Wolfgang Spielmanns im Line-Up. Für Dahlke kam dann wenig später Chrislo Haas. Robert, du hast eine klassische Ausbildung am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg genossen, warst dann an der Hochschule in Graz, hast Jazz gespielt. Wie und durch was kam dann deine Begeisterung für Punk und New Wave?
Ja, für mich war es eine stetige Entwicklung. Ich habe, wie du ganz schon sagtest, ich habe mit klassischer Musik angefangen, also Klassik zu studieren. Ja. Und ich habe dann eigentlich immer mehr einen moderneren Weg verfolgt. Aus der Klassik heraus haben wir damals dann erfahren, dass es zum Beispiel in Österreich diese Möglichkeit gab, dass man Jazz studieren kann. Mhm. Also ganz offiziell auch staatlich anerkannte Jazzabteilung gab es damals. Das war damals die erste, die, also wo das möglich war. Das war also schon ein moderner Schritt hin zur modernen Musik, also weg von, also jetzt nur Mozart spielen oder Bach oder so. Ja. Das war dann schon die Jazzabteilung. Und aber auch nach dem Jazzstudium, okay, Klassik studiert man dort auch, das war Pflicht sozusagen. Mhm. Aber wie gesagt, es gab halt diese den Jazz-Zusatz. Und danach ging es dann, also wurde es für mich noch einen Schritt moderner. Ich wollte dann im Grunde genommen eher doch die Clubmusik machen, im Endeffekt. Und ich bin dann nach London gegangen, nach dem Studium in in Österreich, also mit der Jazzabteilung. Und in London bin ich im Grunde genommen zufällig auf Punk gestoßen.
Okay, das war, welche Gruppen waren das damals, die dich fasziniert haben? Das, also Pistols war, oder Damned, ja, oder so?
Genau, das so Damned, Pistols und Sham 69 und so. Mhm. Wie gesagt, ich war da im Sommer 78, da habe ich den ganzen Sommer in London verbracht und habe halt mitbekommen, boah, hier ist ja voll, hier geht der Punk ab, sozusagen. Ja.
Und du hast das dann importiert nach Deutschland, ja?
Das hat mich richtig interessiert. Also erstmal musste ich schon schauen, was es überhaupt ist und so, weil, wie gesagt, ich kam dann noch aus dem Jazz raus. Ja. Aber es hat mich, also mich hat das fasziniert. Also einfach dieses Freche am Punk, diese Energie hat mich interessiert. Ja. Aber die Musik selber, muss ich zugeben, also die hab jetzt noch nicht so gut gefangen. Aber das war für mich einfach so eine Art Info.
Ja.
Und als ich nach diesem Sommer, hat es mich dann nach Düsseldorf verschlagen. Ja. Mhm. Und da bin ich dann wieder zufällig in so einen Schuppen, ja, in der Ratinger Straße gegangen.
Das war damals Ratinger Hof.
Der Ratinger Hof, genau. Und der hat sich entpuppt als Jazz, als Punk.
Punk. Nein, als Jazz.
Als Jazz. als Punk-Schuppen sozusagen.
Okay.
Also, aha, okay, das ist also hier auch. Ja.
Okay, hier, war schon angekommen.
Ist angekommen, ja, aber wie gesagt, in England war das ja schon eigentlich auf dem Höhepunkt schon.
Ja.
In Düsseldorf noch in den Anfang schon, in England schon auf dem Höhepunkt. Aber und so kam ich irgendwie in Punk rein und wie gesagt, ich bin dann immer und jeden Tag und fast auch den ganzen Tag bis in die Nacht immer im Ratinger Hof gewesen.
Abgehangen.
Genau. Und da hat man alle kennengelernt.
Ja,
alle.
Und wie und wann habt ihr euch beide dann kennengelernt?
Ja, ich gehörte, ich war ja dauernd im Ratinger Hof.
Okay. Du gehörtest zum Inventar, ja.
Ich gehörte zum Inventar. Am Anfang waren wir ganz, ganz wenige Punks. Ja,
okay.
Uns interessierte das auch. Aber wir waren dann noch sehr, sehr jung, konnten also jetzt nicht nach London fahren und uns das angucken. Und dadurch haben sich in Düsseldorf so speziell eigener Style durchgesetzt, der sich zwar am englischen Punk orientiert hat, aber ein anderer Punk war.
Ja? In welchem Jahr war das so, wo ihr euch kennengelernt habt? So 78, ja?
78, ja.
Im Herbst.
Gabi, du gehörtest ja auch schon in der Anfangsphase zu DAF auf der Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft, dem Debütalbum, was ja rein so instrumental ist. Bist du nicht vertreten? Wie kam's?
Diese Platte gefällt mir nicht.
Okay.
Ja. Nee, und damals, das war eine Zeit, da hatte man dauernd neue Bands. Also gab es im Ratinger Hof eben zwei neue Bands am Tag. Immer die gleichen Leute, immer in anderen Konstellationen. Und da war ich nicht dabei, weil mir das nicht gefiel, einfach.
Gibt es eigentlich eine Geschichte zum genialen Namen DAF? Wer hat den ersonnen? War das so ein Teamwork oder?
Nein, da hat jeder verschiedene Vorschläge gemacht, ja, anonym.
Okay.
Die dann in einer Art.
Zettel geschrieben.
Ja, dann in einer. Eine geheime Wahl. Eine geheime, freie Wahl. Und das haben wir dann auch nicht weiter verfolgt. Und das war dann der Name, der gewählt wurde. Ja.
Wir hören jetzt aus dem Album Die Kleinen und die Bösen zwei Stücke, Ostenwert am längsten und Nachtarbeit. Das sind, glaube ich, auch beide Stücke, die ihr ab und zu auch in eure Live-Sets nach wie vor einbaut. Ja?
Genau, wir spielen ein paar, wir haben auch immer ein paar bei unseren Live-Sets von dieser Scheibe, von diesen kleinen Bösen. Ja.
Hier sind DAF mit einer Miniatur aus Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft, erschienen auf Warning. Daraus entwickelt sich später dann das Atatak-Label. Und das Album erschien unlängst als Re-Release auf Büro B, gefolgt von zwei Stücken aus Die Kleinen und die Bösen. Radio 1 Elektrobeats, und da sind Gabi Delgado und Robert Görr meine Studiogäste anlässlich der Veröffentlichung der LP bzw. CD-Box Das ist DAF. Erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und wir haben jetzt schnell mal umgeswitcht, haben aus dem Album Die Kleinen und die Bösen gehört, Ostenwert am längsten und Kinderfunk. Das war so ein spontaner Wunsch von Gabi. Warum?
Ich habe das vor einem halben Jahr circa wiederentdeckt. Da kann man sehr, sehr gut Tektonik drauf tanzen.
Okay.
Das denkt man zuerst nicht, weil das so abstrakt ist, aber es ist so eine Halbgeschwindigkeit drin. Da kann man mit am besten zu tanzen, wenn man gut tanzen kann.
Unter allen Zuschriften, in denen Sie mir vielleicht eine persönliche Geschichte schreiben, was Sie mit Duff und Ihrer Musik verbindet oder welches Ihr persönliches Lieblingsalbum oder Titel ist, verlose ich wahlweise die CD-Box-Edition Das ist Duff. Oder Karten für das Duff-Konzert am 30. September im Astra Kulturhaus.
Radio 1 Elektrobeats. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de.
Kennwort Duff Wunschgewinn, Konzert oder Duff CD-Box notieren und Ihre Adresse natürlich nicht vergessen anzugeben. Die Kleinen und die Bösen entstanden noch als Quartett. Eine Seite Studioproduktion, eine Seite Konzertmitschnitt. Ich glaube, mitgeschnitten in Lon damals, ihr als Support von Wire, wenn das richtig ist.
Ja, richtig. Wir hatten eine Zeit lang viel Kontakt mit Wire und waren dann auch durch das gleiche Management oder Agent verbunden, ja. Und dann haben wir als Vorgruppe von Wire gespielt im Electric Ballroom. Und das war eins der speziellen Konzerte, ja. Da kannte uns keiner.
Okay.
Und das war auf Anhieb so eine Bombe. So und eine Energie, Überraschung. Ja. Energie. Mhm. Ja, aber auch, dass die Engländer wirklich, alle, die da waren, sagten, das ist super. Und da war wie ein Filmriss. Und danach hatten sogar Wire, die zu der Zeit sehr populär waren, dann auch erstmal Probleme, weil die Leute sind wirklich raus.
Das Publikum wieder zu fahren.
Die Leute sind teilweise aus dem Saal sogar gegangen. So viel
okay,
war das.
So, so nach dem Vorprogramm.
Ja. Aber man muss sich das so vorstellen, diese Energie dann für einen Engländer, jetzt nicht für einen Deutschen, ja, der die Texte auch nicht richtig versteht, der hört nur dieses harte Deutsch. Hm. Das ist einfach sehr hart. Hm. Und das war aber auf eine spezielle Art hart, die allen unheimlich gefallen hat.
Aufgenommen hat die Kleinen und die Bösen ja Conny Plank in seinem Studio, also diese A-Seite. Wie habt ihr ihn kennengelernt?
Er hat uns damals kontaktiert, einfach.
Wie ist er auf euch und eure Musik aufmerksam geworden? Mund-zu-Mund-Propaganda?
Da hat er einfach Wind davon. Also in Deutschland haben wir dann einige Wind bekommen. Also wir gingen ja mit Duff nach England, ja. Weil wir uns entschieden haben, dass wir also in England unser Glück versuchen.
Mhm. Und werden wir gleich die Geschichte erzählen mit Daniel Miller etc.
Genau, mit Daniel Miller. Und das war ja ein richtiger, wir mussten uns da schon ganz schön durchkämpfen in England. Ja. Und in Deutschland, aber als wir dann in England so die ersten Gigs auch machten und so und unseren Weg fanden, ja, ist es natürlich wieder zurückgeschwappt nach Deutschland, hat schon dann auch in Deutschland wieder Leute gesagt, hey, was machen die Jungs da und so, da geht ja was und so. Und so hat es der Conny auch ungefähr erfahren und hat uns dann kontaktiert.
Sind ja die Kleinen und die Bösen auf dem Londoner Mute-Label von Daniel Miller, der hier viele Jahre auch innerhalb der Elektrobeats einmal monatlich seine Happy Hour gestaltet und moderiert hat. In der Neuauflage des Depeche Mode-Buchs Monument gibt es auch ein langes Interview mit Daniel Miller und da gibt er unter anderem zu Protokoll, dass er damals ja sehr mittellos bei seiner Mutter gewohnt hat und ihr ebenfalls bei der Mutter auf dem Boden geschlafen habt. Ja. So richtig die Story, wie ihr euch kennengelernt habt, war ihm nicht mehr geläufig, aber ich glaube, es lief über den Rough Trade Shop. Erzählt doch
genau,
mal.
Genau, wir waren öfter bei Rough Trade und da gab's, also man muss sagen, wir haben damals den Schritt gewagt, ja. Und sind nach England gegangen, weil wir wussten, da passiert es. Man muss sagen, dass in Deutschland war das damals so, dass es kaum Auftrittsmöglichkeiten gab. Keine Plattenfirma, die sich für uns interessiert hat. Und dann haben wir gedacht, wir gehen nach England. Ja? Und wir haben ein Demo-Tape aufgenommen im Cargo-Studio in Manchester oder bei Manchester. Und dieses Demo-Tape, das lief dann bei Rough Trade, speziell bei einem Menschen namens Scotty.
Okay.
Und über den...
Beat me up, Scotty.
Ja. Und über den, der kannte natürlich den Daniel, der doch mit Rough Trade und so haben wir uns kennengelernt. Mhm.
Und die Story, dass ihr auf dem Fußboden, oder waren, gab es sicherlich Matratzen oder...
Da gab es Matratzen, ja.
Aber nicht alle, wir waren auch teilweise verteilt. Also ein Teil hat in Daniels Mutters Haus geschlafen, ja. Aber ich zum Beispiel habe in der Zeit gesquattet. In Camden Town.
Das war auch nicht lange. Das waren so 2-3 Wochen, tippe ich. Ja?
Okay. Wir unterbrechen an dieser Stelle erst einmal kurz die DAF-Geschichte und kommen vom Jahr 1980 ins Jahr 2017. Innerhalb der Das ist DAF-Vinylbox gibt es auch eine exklusive 7-Inch mit zwei ganz aktuellen DAF-Titeln, Sprache der Liebe und Ich bin nicht da. Aufgenommen, glaube ich, partiell auch im Hansa-Tonstudio. Wie kam es, dass ihr nach all den Jahren wieder etwas gemeinsam eingespielt habt? Denn jeder von euch ist ja auch solistisch sehr aktiv. Und dass man jetzt exklusiv diese beiden Stücke auf der neuen Vinylbox findet, habt ihr Blut geleckt, auch wieder ein komplettes gemeinsames Album zu machen?
Genau, es gibt einen zweiten Teil dieser Box und da wird aller Voraussicht nach genau so etwas da sein.
Okay,
aber jetzt, das ist wichtig zu sagen, es geht uns nicht da, sag ich mal, den Backkatalog wieder an die Leute zu bringen. Wir denken, dass das sehr gut in die Zeit passt und wollten auch extra Content schaffen. Mhm. Wir wollten nicht einfach wie eben eine Backkatalog-Band behandelt werden, sondern richtig was aufbauen, weil es sehr viele Leute gibt, die das nicht kennen. Ja? Wir sehen das bei unseren Konzerten, dass das Publikum kommen, immer mehr Leute, die das gar nicht kennen.
Jüngere Erwachsene waren.
Die kommen plötzlich und die fahren da zufällig davon.
Genau, das sollte nicht einfach, wir wollten schon auch extra was Neues machen, nämlich das, was sich unsere Follower am meisten wünschen. Dass wir nämlich wieder was machen. Da dachten wir, super, wir machen ein ganzes Album, aber erstmal, um auch überhaupt zu gucken.
Als Advertiser.
Nee, auch um zu gucken, wie das zwischen uns funktioniert und
okay,
so.
Ja.
Weißt du, wir sind aber, sehr verantwortungsbewusst mit sowas. Wollten wir das anhand von zwei Stücken, haben wir gesagt, wir machen eine klassische 7-Inch.
Okay.
Das Schöne ist ja, wie du sagtest, die Vinyl-Edition. Und da ist das wirklich eine 7-Inch mit A-Seite, Sprache der Liebe, und B-Seite, Ich bin nicht da, und das ist ein tolles Geschenk einfach. Das ist einfach toll, dass es dabei ist.
Gabi Delgado und Robert Görr von DAF sind heute 2 Stunden meine Gäste in den Radio 1 Elektrobeats anlässlich der Veröffentlichung ihrer Werkschau-Box Das ist DAF. Und am 30. September spielen DAF präsentiert von Radio 1 im Astra Kulturhaus. Zuletzt gehört die brandneue Single A-Seite aus der Box Sprache der Liebe, gefolgt von dem Giorgio Moroder Remix von Mussolini. Vielleicht noch als PS zu dieser Single, wir sprachen darüber, ihr habt produziert im Hansa Tonstudio, ihr hattet aber auch einen Produzenten, ja?
Einen Co-Produzenten, also wir haben das zusammen produziert, das war der Alessandro da Silva.
Alex Silva, den man von Grönemeyer und vielen anderen Produktionen kennt. Das I Feel Love von Donna Summer bzw. Moroder war damals mit den Sounds und der Länge extrem innovativ in den End-70ern. Wir sprachen gerade, während die Musik lief, auch über Giorgios Label. War es euch besonders wichtig, ihn auch als Remixer innerhalb dieser Box mit dabei zu haben?
Das war eine ganz tolle Idee, dass er dabei war, der wir auch beide sofort zugestimmt haben. Ja? Du musst bedenken, als ich als kleiner Junge Jugendlicher, nee, ich kann das wirklich sagen, das war mein erstes Erlebnis in der Disco, wo ich dachte, wow, so muss das sein. Ja? Damals haben die DJs nicht gemixt.
Genau,
da lief diese lange Maxi-Version, noch ein bisschen runtergespeedet. Ja? Und dann dieses I Feel Love, das hat mich total überzeugt und hab mich richtig gefreut. Das ist bei mir ganz selten. Ja?
Dass du dich freust.
Nee. Dass ich jemanden treffe, wo ich Mensch denke, wow und so. Da will ich quasi ein Autogramm von. Ja,
okay.
Für Jürgen Kohler oder Emma Peel, weißt du. Und heute auch bei Giorgio Moroder dachte ich, Mensch, da brauche ich doch mindestens ein Bild mit dem.
Okay.
Das passt.
Super. Wir sprachen vorhin darüber oder ihr erwähntet schon den zweiten Teil, also eine zweite Box. Für welches Release-Datum ist die geplant? Gibt es da Pläne?
Nicht ganz wahrscheinlich.
Nee, das ist nicht.
Eher 2018.
Ende wahrscheinlich.
Ende
2018. Als ich vor einigen Jahren mal Westbam hier bei mir in der Sendung 2 Stunden zu Gast hatte, bat ich ihn auch Lieblingsplatten mitzubringen und eine kurze Geschichte darüber zu erzählen. Und da hatte er auch die Kleinen und die Bösen mit dabei und erzählte die Geschichte, dass er euch irgendwann mal in 80ern, muss es gewesen sein, im Berliner Metropol supportet hat. Und das war damals ein Novum, dass sein DJ-Pult direkt auf der Bühne stand. Könnt ihr euch erinnern, zu welcher Tour oder Platte das war?
Das war zur First Heaven.
First
Step to Heaven. First Step to Heaven Zeit. Da haben wir wirklich versucht, uns zu unterscheiden, auch in der Präsentation. Mhm. Und hatten deswegen zwei DJs, okay. Ja, was damals überhaupt keiner gecheckt hat. Ja.
Also zwei Supports oder einer vorne und einer hinten, so als Doppelwopper.
Als Doppelwopper, beide zusammen. Und das war eine tolle Sache. Und die Leute haben damals gar nicht gewusst, was das überhaupt ist.
Das war extrem innovativ.
Manche haben gedacht, die spielen da Instrumente oder was machen die. Ja? Ja.
Für das Album Alles ist gut, das erste Album einer im gewissen Sinne Trilogie, gab es dann die klassische Duff-Besetzung Gabi Delgado und Robert Görl. Wie kam es? War der Sound, der euch vorschwebt, um die Texte am besten in einer Zweierbesetzung zu realisieren?
Ja, genau, so kann man das sagen. Das war uns sehr wichtig. Wir wollten noch radikaler werden, noch minimalistischer, aber auch noch stärker. Wir wollten viel mehr. Das Tolle an der Kleinen und die Bösen, die ist so wild. Mhm. Aber kontrollierte Energie ist auch sehr gut. Oder besser, wie im Kung-Fu. Das ist immer besser, die Energie auch zu kontrollieren. Genau. Und die ist dann mit dieser Reduzierung auf Robert und Gabi. Damit hat das auch stattgefunden, wie so ein Reinigungsprozess, und plötzlich war alles ganz, ganz klar und wahr. Mhm. Ganz toll.
Schon das erste Album im Line-Up Delgado Girl enthielt jede Menge eurer heutigen Klassiker. Sato Sato, der Mussolini, der Räuber und der Prinz, alle gegen alle. Ihr werdet seit vielen Jahren international als Pioniere und Inspiration für EBM, Elektropunk und Techno genannt und natürlich gefeiert. Euer typischer Stil, den man schon auf die Kleinen und die Bösen etwas hören kann, reduzierte, ungewöhnliche, minimalistische Synthesizer-Klänge auf dem Korg MS-20, druckvolle Schlagzeug- und Sequencer-Sounds, monotoner Sprechgesang und teilweise provokante Texte, die heute auch nach 35 Jahren immer noch sehr aktuell und modern klingen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, derart musikalisch Inkredenzien sind typisch für den zukünftigen Duff-Sound, weil da gab es ja international eigentlich nichts Vergleichbares. Robert hat vorhin darüber gesprochen, über die Punk-Einflüsse, als du in London gelebt hast. Gab es für euch so trotzdem zu dieser Zeit damals so internationale Inspirationen wie Throbbing Gristle, oder habt ihr gesagt, wir machen was ganz Neues, unser eigenes Ding?
Genau, so schaut's aus. Wir wollten auf alle Fälle was Eigenes machen. Und überhaupt, also niemand kopieren. Also das war für uns eigentlich die höchste Priorität. Und ich würde sagen, das Hauptmerkmal war das, dass, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass mir in Punk zum Beispiel die Energie gut gefallen hat. Mhm. Ja. Und auch dass die Provokation und so weiter. Aber die Musik hat mir nicht so gefallen. Ja. Und hier war die Grundidee für Duff, dass es zum Beispiel elektronisch sein soll. Das gab es im Punk, das gab es nicht bei Sex Pistols oder bei The Damned oder... Mhm. Das hatten die nicht. Ja. Das waren keine Elektroniker-Punks. Wie gesagt, wir nennen uns ja auch so, wir haben uns dann auch so genannt, Elektronik-Punks teilweise. Mhm. Ja. Und das war die Idee. Und die Idee war im Grunde genommen, dass es Sequencer-Musik werden soll. Das war auch relativ neu. Okay. Mhm. Es gab vielleicht noch ein paar in der Welt, ja, die auch mit Sequencer getuckert haben, wie zum Beispiel Moroder. Ja. Auch Sequencer getuckert. Ja. Wie gesagt, Leute, die Bands, die mit Sequencer-Getucker Musik machten, also die auch dann irgendwie so was Richtiges aussagt, also auch richtige Tracks sind und clubtauglich und so weiter, die konnte man echt noch, also höchstens an zwei Händen abzählen.
Mhm. Naja.
Und um das ging es. Das war so, das ist ganz Neue sozusagen. Mhm.
Weil das gehört wirklich zum Konzept von Duff, dass wir bewusst keine Traditionen erfüllen wollten. Ja, wir haben wirklich etwas gesucht, was keine Tradition hat.
Sehr erfolgreich neben vielen anderen Titeln war damals auch in den Charts Der Räuber und der Prinz. Gibt es da so eine Making-of-Geschichte, wie es dazu kam?
Das war ein ziemlich schöner Prinz, der ist in den Wald gegangen. Und da ist es dunkel geworden. Ja? Und da haben ihn die Räuber gefangen. Ja? Aber Gott sei Dank, möchte ich mal hinzufügen, liebte einer von den Räubern, liebte diesen Prinzen. Und dadurch ist alles fein geworden.
Ein Märchen.
Radio 1, Elektrobeats, und da sind Robert Görl und Gabi Delgado, meine Studiogäste, anlässlich der Veröffentlichung der LP bzw. CD-Box Das ist Duff. Erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und unter allen Zuschriften, in denen Sie mir vielleicht eine persönliche Geschichte schreiben, was Sie mit Duff und Ihrer Musik verbindet oder welches Ihr persönliches Lieblingsalbum oder Titel ist, verlose ich wahlweise die CD-Edition von Das ist Duff oder Karten für das Duff-Konzert am 30. September im Astra Kulturhaus. Mails an Elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de. Kennwort, Duff, Wunschgewinn, Konzert oder Duff, CD-Box und Ihre Adresse nicht vergessen anzugeben. Zuletzt gehört aus dem Album Alles ist gut, der Räuber und der Prinz. Das Album war extrem erfolgreich. Keine der Musikillustrierten zur damaligen Zeit, Bravo, Sounds, Musikexpress und andere, hat auf euch als ja smarte, ledergekleidete Boys so als Titelstory verzichtet. War es eigentlich kompliziert, aus der Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, wo man ziemlich mittellos auf Matratzen bei Daniel Millers Mutter kampieren musste oder wollte, dann plötzlich wurde man von allen gefeiert. Das Album hat sich, glaube ich, so damals so 100.000 Mal verkauft. Plötzlich wurde man von allen gefeiert, ist erste Klasse geflogen. War das nicht ein ziemlicher Schock, also diese Kontraste?
Ach, eigentlich sind, das gilt ja für alles, so ein richtiger Wechsel, wenn ein richtiger Wechsel deiner Lebenssituation passiert, dann kriegst du das selber gar nicht richtig mit, mhm, weil für dich das doch ein Prozess ist. Das geht ja für eher dich so langsamer.
Ja, ja.
Also die von außen denken, aha, gestern boah, noch da untergekommen, notdürftig in der Nacht, morgen schon weltberühmt.
Okay.
Nee, für uns, das fing an, wir hatten dann plötzlich Konzerte, wir haben eine Single gemacht, ja. Wir waren sehr fleißig und wir waren sehr beharrlich,
ja, ja,
und auch wirklich hart drauf. Wir wollten das wirklich wissen, wir wollten das schaffen.
Ja? Und wir wollten das auch. Also wir wollten auch, dass es dann besser wird. Weil ich glaube, wer will denn schon, dass du ewig auf der Matratze schläfst?
Brotloser Künstler, genau, das ist nicht so angesagt. Ja.
Genau, also wir wollten das und das war dann einfach auch eine tolle Bestätigung, als es dann besser lief.
Ja.
War ganz klar.
Ihr hattet ja einen ziemlichen Kreativlauf. Die drei Alben Alles ist gut, Gold und Liebe und Für immer erschienen ganz dicht aufeinander. 81, 82 werden wir in der zweiten Stunde dann noch im Detail vertiefen. Gold und Liebe enthielt dann auch den programmatischen Song Verschwende deine Jugend. Darum geht es, wie gesagt, auch gleich in der zweiten Stunde. Gab es so produktionstechnisch in der Herangehensweise im Vergleich zu Alles ist gut Veränderungen auf Gold und Liebe oder das Ganze sozusagen kontinuierlich fortgesetzt?
Das ist eher ein Fortsetzen. Genau. Die sind aus einem Guss, diese drei Sachen, ja.
Das selbe Studio, selber Producer.
Heute sagt man doch immer, das ist eine Trilogie. Ja, und das ist auch eine Trilogie.
Genau.
Ja. Wir hatten einfach viel zu viel Material, um das nur auf einer Platte zu veröffentlichen.
Genau. Auch in der zweiten Elektrobeat-Stunde sind Duff noch meine Studiogäste. Hier ist aus Gold und Liebe, Liebe auf den ersten Blick. Zur zweiten Elektrobeat-Stunde begrüßt recht herzlich Olaf Zimmermann und da sind auch noch Gabi Delgado und Robert Görr von Duff meine Studiogäste. Am kommenden Freitag erscheint die opulente Das ist Duff Vinylbox und am 30.09. spielt ihr, präsentiert von Radio 1 im Astra Kulturhaus. Eingangs gehört vom Album Gold und Liebe, einer eurer ja, Schlüsselsongs, Verschwende deine Jugend. Gabi, als ich dich vor einigen Jahren mal interviewt habe, warst du alles andere als begeistert, dass ein Buch diesen Titel trägt, ohne dass du als Verfasser gefragt worden bist. Ist dein Groll mittlerweile verflogen und fühlt ihr euch richtig wiedergespiegelt in diesem Buch?
Mein Groll ist schon lange verflogen. Ich bin auch kein nachtragender Mensch. Nee, ich fand das einfach damals unkorrekt, dass der uns nicht mal zum Beispiel ganz normal, ja, wir sind ja umgängliche Menschen, angeschrieben hätte, hey, ich will ein Buch machen und das soll so und so heißen. Ist das okay? Dann hätten wir wahrscheinlich nicht sogar durchgewunken.
Mhm.
Ich fand es nicht gut, dass er nicht gefragt
und
hat.
Und inhaltlich, aber mit dem Buch, seid ihr da zufrieden, wie die Zeit reflektiert wird?
Na, ich finde, es gibt halt jetzt demnächst und zwar auch sehr bald ein neues Duff-Buch. Ja? Und das ist sicher viel interessanter, was man da erfährt.
Wer ist der Autor? Wer hat mit euch gesprochen oder wer hat das geschrieben?
Das haben Miriam Spieß und Rüdiger Esch.
Ich kann mich erinnern, dass ich damals total fasziniert war, als ich in einem Konzertbericht über euch gelesen habe, ihr tretet mit einem Kassettenturm auf und da steckt in jedem Rekorder das Grundband eurer Tracks. Zu welchem Album, welcher Tour war das damals?
Zu Gold und Liebe war das, genau zu dieser Phase. So nach, genau, das erste war... Philipshalle, war das das erste mit den 20 Rekordern, Robert?
Ich glaube schon, ja, aber war ich das nicht, auch. Da war es nicht schon Alles ist gut?
Ja, Ende der Alles ist gut Phase nämlich. Okay, das war das letzte Konzert. Ja.
Und das waren 20 Tracks, die ihr in eurer Setlist hattet. Entsprechend. Genau.
Da waren einfach die Sequenzen, waren auf jeder Kassette eine Sequenz pro Song.
Sozusagen. Ja, ja. War dieses Rack speziell designt für euch? Ja?
Nee, das war so. Einfach, wenn du so viele Kassettenrekorder aufeinander stapelst, ja, das Ganze auf so schwarzen Podesten, dann bist du direkt wie im Kaufhaus, denkst du. Ja? Du hast so eine Kaufhauswand, da brauchst du nicht viel Design. Die besten Designs sind die ganz einfachen, die ganz viel ausdrücken. Und da hatten wir hier, das darf immer ausgezeichnet. Dieses Minimale, auch im Design, auch in der Präsentation. Wir haben keine Feuerschlucke auf der Bühne, weil wir sowas auch gar nicht wollen.
Aber das Ding sollte einfach so aussehen wie in einem riesen Hi-Fi-Shop.
Ja, ja. Genau. Zurück wieder ins Jahr 2017 zur exklusiven neuen 7-Inch in der Box. Die B-Seite heißt Ich bin nicht da. Welche Geschichte hat dieses Stück? Das klingt für mich auch so ein bisschen nach dem Sound, den man, Gabi, von deinen letzten Solo-Produktionen her kennt.
Ach, das würde ich nicht sagen eigentlich. Die Sounds, also die Musik hat ja der Robert gemacht. Mhm. Ja? Ich finde die schon sehr unterschiedlich. Mhm. Ist ganz anders. Ich finde das ein... Früher gab es das schöne Konzept der 7-Inch, der Single. Da war auf der einen Seite die A-Seite drauf und auf der anderen die B-Seite. Mhm. Und zumindest für Music Lover ist auch immer ein Zusammenhang entstanden zwischen den beiden Seiten. Mhm. Ja, das ist auch irgendwo, auch wenn das zwei verschiedene Stücke sind, das ist immer auch ein Werk.
Ja? Wir sprachen in der ersten Stunde darüber, die Das ist Duff Box ist der erste Teil. Es folgt wahrscheinlich dann 2018 eine weitere Box. Hat die schon einen Namen, Arbeitstitel?
Nee, noch nicht wirklich.
Nee. Okay, und ihr habt mir verraten, also jetzt neue Musik von Duff innerhalb dieser Vinylbox auf der 7-Inch. Die zweite Box, so viel kann man schon verraten, wird dann ein komplettes Album enthalten. Ja. Ist das schon in der Mache oder wird das so in den nächsten Monaten entstehen?
In den Grundzügen ist schon in der Mache.
Okay. Hier ist die B-Seite.
Oh ja, die würde ich gerne hören. Schon ewig nicht gehört, super.
Elektrobeat-Studiogäste sind Duff in Persona von Robert Görr und Gabi Delgado anlässlich der Veröffentlichung der LP- bzw. CD-Box Das ist Duff. Erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft und unter allen Zuschriften, in denen Sie mir vielleicht eine persönliche Geschichte schreiben, was Sie mit Duff und Ihrer Musik verbindet oder welches Ihr persönliches Lieblingsalbum oder Titel ist, verlose ich wahlweise die CD-Edition von Das ist Duff bzw. Konzertkarten für den 30. September im Astra Kulturhaus. Mails an Elektrobeats als ein Wort mit k@radio1.de. Kennwort Duff. Zuletzt gehört die B-Seite eurer neuen Single Ich bin nicht da. Wird die nur exklusiv in dieser Vinylbox erhältlich sein oder irgendwann auch mal regulär?
Momentan erstmal nur exklusiv in dieser Vinyl 7-Inch Form.
Ihr erwähntet vorhin,
aber ich bin ziemlich sicher, dass das früher oder später auch dann doch überall zu erhalten sein wird.
Wir haben thematisiert, für mich hat sich das immer so dargestellt, Gabi ist eher der für die Texte zuständige, Robert fürs Musikalische, aber ich dachte, dass ich für diese neue Single, weil ja Gabi auch in den letzten Jahren einige Soloalben veröffentlicht hat, durchmischt hat, dass ihr als Team auch agiert, als Komponisten, aber es ist wirklich strenge
Trennung. Wir agieren nur als Produzenten.
Wir sind ein Team.
Ja, wir sind ein Team.
Aus Lyrik und Musik.
Ja, ja.
Dafür ist der, wir haben unsere Regeln, ja. Und eine der Grundprinzipien von Duff, ist, dass es extrem arbeitsteilig ist. Ja?
Regel Nummer eins.
Regel Nummer eins. Robert macht die Musik, ich mache die Texte. Okay. Für mich ist dann auch schön, ja, ja, ohne dass ich vorher noch Synthi spielen muss. Ja, ja. Ja, und da mixen, einfach nur um mich und nur um den Text zu kümmern. Ja. Ist ja auch sehr schön und das passt ja so toll zusammen.
Danach gehört Liebe auf den ersten Blick, Eröffnungsstück aus Gold und Liebe im Robert Girl und DJ Hell Remix. Hell war unlängst auch hier bei mir in der Sendung Studio-Gast. Wie geht man so einen gemeinsamen Remix an, gemeinsam im Studio oder so per Datentransfer hin und her? Oder?
Nee, ich kenne den Hell ja schon ziemlich lang aus München,
ja, ja,
schon
klar,
von damals. Hm. Ja.
Er pendelte jetzt immer zwischen München und Berlin, hat er
genau
mir erzählt.
Ja. Der hat auch in Berlin mal gelebt, auch,
ja,
da
ja,
habe ich
genau
ihn noch öfter getroffen. Und es war eigentlich das immer in der Luft, dass ich irgendwann mal was mit dem Hell mache. Ja.
Okay.
Und das hat eine Ewigkeit gedauert. Und dann haben wir uns jetzt nochmal getroffen. Also wir haben uns immer so ab und zu zufällig auch sind uns über den Weg gelaufen. Ja. Mhm. Und dann habe ich dem Hell also den Vorschlag gemacht, ob er interessiert wäre, also an einen gemeinsamen Mix für DAF, auch für diese Box und so. Das fand er natürlich eine tolle Idee und so ist es dazu gekommen. Also dass wir endlich auch mal irgendwann was zusammen machen. Kann man jetzt was Ergebnis für einen DAF-Remix?
Ja, ja. Robert, es gibt auf dem neuen DJ Hell-Album auch eine Coverversion eines Solostücks von dir, nur mit dir in einer Instrumentalfassung und dann mit den Stereo MCs. Hast du die gehört? Wie findest du die?
Ja, ich fand das ganz witzig. Es war zwar ursprünglich anders geplant. Ja,
ja, ja, also, er hat mir erzählt, eigentlich hätte er gerne dich als Wunschvokalisten gehabt. Ja.
Aber, ja, ich fand das ein bisschen absurd. Also, dass ich es singen soll, also, dass ich das nochmal singen soll. Ja. Ich habe dann Hell eine Zeit lang vorgeschlagen, ich habe sogar vorgeschlagen, er soll es jetzt singen. Ja. Das fand dann er total absurd. Ja. Und dann ist er irgendwie auf den Stereo MC gekommen. Das habe ich dann aber allerdings erst dann
Das lief und läuft ja auf Radio 1 auch auf Heavy Rotation. Also diese Fassung mit den Stereo MCs.
Ja, ist auch cool mit Stereo MCs.
Ja.
Remix
ist ein guter Remix.
Ja, Remixe muss man anders sehen. Da als Künstler musst du den Remixern absolut freie Hand geben. Mhm. Das ist ja ihr Job. Und ich meine, Remixer arbeiten ja auch sehr für den Club. Die wollen ja, dass das im Club funktionierende.
Genau.
Und deswegen haben die bestimmte Strukturen. Das machen die schon sehr gut, wenn man die in Ruhe lässt.
Mhm. Gabi lebt ja seit einigen Jahren in Cordoba. Robert, glaube ich, in Berlin. Wie kommuniziert ihr musikalisch? Nur, wenn ihr euch zu Konzerten von DAF trefft? Oder gibt es da auch so zwischendurch mal Rehearsal oder wie auch immer?
Nein.
Also Rehearsal gibt es nie.
Nee.
Wir waren noch nie wie Band, die irgendwie probt oder so. Wir machen unsere, also selbst wenn wir ein neues Album machen, ja, dann machen wir das Album im Studio.
Ja,
also okay, wir bringen Grundideen mit. Jeder von uns beiden hat ja auch so ein kleines Home-Studio zu Hause. Ja, ja. Und ich bringe natürlich so ein paar elektronische Grundideen mit, das ist klar.
Aber es wird entwickelt im Studio dann. Ja?
Aber im Studio wird es dann gemacht, im Studio wird es dann zusammengefrickelt, ja. Und wenn wir das dann im Studio haben, da hört man das ja so oft bis hin zum Endmix, was ja dann der fertige Track ist. Ja. Und selbst den hörst du dann im Studio so oft, das reicht uns beiden, dass wir das nie mehr proben müssen. Wir kennen dann die Nummer so gut, wir können im Grunde genommen dann direkt danach auf die Bühne gehen.
Auf
die Bühne gehen und das live spielen.
Das gehört auch irgendwo aber auch zum DAF-Konzept und zu unserem Kunstverständnis.
Ja.
Nämlich, dass die Kunst dann entsteht, ich weiß, sehr unterschiedliche Menschen, die sich in anderen Räumen kaum begegnen. Weil wir gehen nicht zusammen ein Bierchen trinken oder so. Wir begegnen uns exklusiv in dieser künstlerischen Auseinandersetzung.
Auf die Bühne. Und dann,
auf die Bühne, ja, ja, ins Studio.
Ja, ja.
Nie irgendetwas. Ja?
Das ist aber auch das Spannende.
Das ist das Spannende, das wollen wir richtig.
Ja, ja, das hält euch auch bei der Stange. Also, dass das auch nach Jahrzehnten immer noch spannend ist für euch.
Genau, wenn wir immer proben würden, und dann, ich glaube, da wäre die Luft vielleicht eher raus.
Sind wir jeden Tag zusammen, essen morgens Müsli, später trinken wir einen Whisky und so. Weißt du, dann wird das gemütlich. Und DAF ist auch ungemütlich, auch für uns. Dann treffen wir uns und das
auch
ist schön.
Die Spannung zwischen euch ist sicherlich schön.
Ja. Wir wollen ja auch dann, dass das in dem Moment dann auch passiert. Also wir sind auch sehr, im Grunde genommen übertragen wir das Intuitive, also wenn man es so sagen kann, spontane Intuitive, übertragen wir das direkt in unsere Kunst. Also wir wollen das da so reinfließen lassen. Mhm. Also wir wollen nicht unsere Kunst proben und dann erst aufnehmen und so Sachen. Das machen wir nicht.
Und auch nicht zu sehr bearbeiten. Mhm. Wir wollen, dass das wirklich alles entsteht.
Also es soll schon dieses Rauer auch erhalten bleiben. Ja, genau. Das ist Gabi hat in den letzten Jahren diverse auch Solo-Platten veröffentlicht. Robert, hast du auch in irgendeiner Form Solo-Sachen eingespielt und released?
Ja, ich habe auch vor, es ist jetzt auch schon fast 3 Jahre her, habe ich ja dieses Glücksritter-Album gemacht. Mhm. Sachen, ein richtiges Robert Girl Solo-Album. Ich habe das aber nie rausgebracht.
Okay.
Also es ist ein richtiges Album.
Das ist das Lost-Album.
Das gibt es nicht zu kaufen, aber pass auf. Aber der Clou an der ganzen Sache ist, aber Glücksritter gibt es auf der Bühne.
Okay.
Also ich mache also Glücksritter-Gigs.
Robert Girl live,
auf der Bühne.
Und aber
nur auf der Bühne. Es gibt's
kann man sich nicht im Merch mitnehmen.
Nee, nur live.
Auch nicht als Digital-Download. Also okay. Überhaupt nicht erhältlich, nur auf der Bühne. Also wenn jemand die neue Robert Girl Solo-Platte hören muss, muss er ins Konzert kommen, okay. Zu einem Glücksritter-Gig.
Ja. Noch einmal zurück.
Finde ich ein gutes Konzept, wirklich.
Noch einmal zurück zur Magie und besonderen Rolle von Conny Plank als eurem Produzenten. Es gab ja viele, die versucht haben, den typischen Duff-Sound zu kopieren, indem sie sich die gleichen Synthes zugelegt haben. Ich habe mich da mit Gabi schon mal drüber unterhalten. Ihr habt im Studio, Conny gemeinsam mit euch irgendwie was ganz Spezielles kreiert, indem dieser Sound, glaube ich, durch Boxen noch gejagt wurde. Erzähl doch mal.
Conny war einfach ein sehr guter Tonkutscher.
Ja, der hat direkt erkannt, dass diese mittigen, aggressiven Sequenzen, beziehungsweise diese tiefen Basssequenzen, dass man die auch behandeln kann wie eine Gitarre oder wie einen Bass, je nach Tonhöhe. Und dann hat er immer Verstärker, so quasi. Weil aus dem Kork kommt halt dieser elektronische Sound raus und einen liveren, aber auch mächtigeren Sound, wo der ganze Marshall-Türme so richtig Motorhead, ja? Und dann Mikros davor und dann klingen diese Sequenzen, kriegen dann noch einen ganz tollen Raum, ja? Genau. Und das war eine tolle Idee. Und dann als Mischsignal noch Overhead. Conny war ein sehr guter Mikrofonist, der konnte die ideal aufstellen.
Ein Meister der Mikrofonie.
Genau, es gibt ja auch die Story, also er hat ja mit vielen später auch sehr bekannten Leuten zusammengearbeitet, dass er von seinem Mischpult immer eine Polaroid-Aufnahme gemacht hat, um die Einstellung genau am nächsten Tag wieder so reproduzieren zu können.
Das klingt heute lächerlich und das können sich die Kinder zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das so irgendwann mal so war. Aber es gab eine Zeit, wo du komplexere Prozesse nicht abspeichern konntest.
Klar.
Also in der Musik, überall, ja. Überall gab es so Beschränkungen dafür. Digitale Prozesse konnte man nicht abspeichern. Also musste man das irgendwie fotografieren oder in irgendeiner Form festhalten. Ja. Es gab sogar Fotokopien von Mischpulten, Synthesizern, wo man sich mit der Hand eingetragen hat, aha, da steht jetzt genau auf 3,7,
genau,
da steht
die, genau so. Ja, die Einstellung.
Hm? Genau.
Aber die Einstellungsblätter.
Ja, ja. Die 3 Meilenstein-Alben Alles ist gut, Gold und Liebe und Für immer haben griffige Headlines spontan gefunden, diese Plattentitel, sicherlich eine Frage eher an Gabi oder ein langer Prozess.
Na, Alles ist gut war ja ein Songtitel, gibt es einen gleichnamigen Song. Und das war so toll, einfach mal zu sagen, alles ist gut, aber in dieser bedrohlichen Form auch. Mhm. Ja? Und das war ganz klar. Und dann Gold und Liebe, das war genau, was für uns damals auch lief. Das ist immer sehr, irgendwie sehr realitätsbezogen, die Titel. Mhm. Auch wenn das zuerst vielleicht gar nicht so klingt. Alles ist gut. Ja, und dann kam Gold und Liebe, da war auch bei uns Gold und Liebe. Mhm. Und dann für immer, auf Wiedersehen. Ja.
Hier ist Ich will aus Gold und Liebe und Kebab-Träume aus Für immer. Elektrobeat-Studio-Gäste sind Gabi Delgado und Robert Görr von DAF. Am kommenden Donnerstag erscheint die opulente Werkschau Das ist DAF auf 5-fach Vinyl plus 7-inch Buch und diversen Gimmicks. Es gibt auch eine CD-Edition. Diese 3-mal signiert auch von den beiden Herren, vergebe ich unter allen Zuschriften, in denen sie mir eine persönliche Geschichte schreiben, die mit DAF-Musik irgendwie im Zusammenhang steht, beziehungsweise wahlweise können Sie auch Konzerttickets fürs Astra Kulturhaus gewinnen. Während die Titel gerade liefen, unterhielten wir uns in dem gerade gehörten Stück Verlier nicht den Kopf. Gab es im Gerätepark sozusagen Zuwachs. Erzähl doch mal, Robert, was da sozusagen neu am DAF-Sound war.
Ja, wie gesagt, am Anfang, ganz anfangs zu DAF, habe ich ja also das allermeiste auf Kork gemacht. Das war also auch speziell ganz am Anfang, wo auch noch der Haas dabei war. Mhm. Das war ja so eine Geschichte, dass wir damals 3 Kork-Pärchen uns besorgt haben, ja. Und der Haas und ich haben damals, also zur Anfangszeit, das war noch zu den Kleinen und den Bösen, haben wir zusammen also das Ganze erstmal entwickelt und so weiter. Auch wenn dann der Haas also im Endeffekt dann die Funktion des Synthespiels bei dieser Platte machte. Ja. Und aber die MS-20-Kork-Zeit, die war eigentlich dann dort doch ziemlich schnell vorbei. Also nie in der Grund, also in Grundversion. Also bei mir zu Hause habe ich das Gerät immer und bereite auch damit was vor. Ja. Aber im Studio habe ich dann, als ich beim Conny war, habe ich dann den Arp Odyssey entdeckt. Also Conny hatte einige Instrumente bei sich im Studio rumstehen, Keyboards, was weiß ich alles.
Genau, Conny hat ja auch Musik gemacht. Also es gibt ja mit Möbius auch Platten. Ja, ja. Also, ja, ja.
Der hat auch selber Musik gemacht.
Im Studio sind ja immer Instrumente stehen da rum. Ja, ja. Also der hat ja einen Instrumentenpark auch. Ja. Okay, nicht zu groß, aber einen kleinen hat er schon. Ja. Und da habe ich den Arp Odyssey entdeckt und habe dann, und das, den habe ich natürlich noch viel powervoller empfunden als den Kork MS-20. Mhm. Der hat mir auch sofort gefallen. Und da habe ich im Grunde genommen dann die meisten Stücke, die wir beim Conny aufgenommen haben, die allermeisten sind auf dem Arp Odyssey gemacht, die eingespielt.
Seit der Veröffentlichung eurer Alben sind mehr als 35 Jahre vergangen. Die Sounds klingen immer noch sehr modern und zeitgemäß und die Texte vielleicht für einige sogar stellenweise immer noch provokant. Ist es heute schwieriger oder einfacher, provokant zu sein? Und wart ihr mit irgendeiner Nummer mal auf dem Index?
Nee, auf den richtigen Index nicht. Der Mussolini ist im Bayerischen Rundfunk, durfte eine Zeit lang nicht gespielt werden. Aber es war mehr intern, weil, das war die Argumentation, die Kriegsverbrecher im Namen zusammen mit Jesus Christus genannt werden.
Ja. Die Nummer hören wir gleich und dann gibt es auf der Rework auch einen speziellen neuen Remix von dir, Gabi. Welche Entstehung
ja, hat der? Das hat sehr Spaß gemacht. Ich hatte das einen anderen gemacht, das hat mir auch schon ganz gut gefallen, aber da dachte ich, nein, ich mache jetzt so einen richtigen Disco-Mix mit einem ganz normalen Disco-Bass, auch jetzt auch nicht ein Disco-Bass, der unheimlich modern ist, ne? So als wenn ich so ein Late 70s Disco-Bass gesampelt hätte. Ja, ist aber selbst gemacht. Und darauf wird dann der Mussolini montiert. So richtig Disco halt.
Der Mussolini im Original und in der neuen Fassung in dem Remix von Gabi Delgado. Wir sprachen schon mehrmals über euer von Radio 1 präsentiertes Konzert im Astra Kulturhaus. In den 80ern agiertet ihr mit Tapes. Darüber haben wir in der ersten und Anfang der zweiten Stunde gesprochen. Wie sehen heute eure Konzerte aus? Ihr hattet auf einer Tour auch einen Gastmusiker dabei. Agiert ihr zu zweit oder zu dritt auf der Bühne?
Wir machen zu zweit, oder Robert?
Ganz original zu zweit.
Okay.
Also wie auch in unserer High Time in der 80s, wo wir dann auch eigentlich nur zu zweit auf der Bühne waren.
Wir benutzen aber keine Tapes, sondern andere Background Electronics, sind auf CD. Genau, jetzt gemäß CD. Was es am meisten gibt, das nehmen wir. So Consumer Tools, ja, so nichts, einfach das, was es am meisten gibt. Genau. Wahrscheinlich ist das demnächst doch auf einem USB-Stick, die ganze Musik. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Setliste aus? Das ist ja doch ein sehr großes Oeuvre von DAF, was es mittlerweile gibt.
Also die ganzen Greatest Hits müssen natürlich drauf sein. Mhm. Es gibt Stücke, die können wir gar nicht weglassen. Also wir könnten jetzt keinen Gig machen, wo wir nicht in Mussolini spielen oder auch Verschwende deine Jugend muss immer im Set sein oder Räuber und Prinz. Also es gibt schon so Klassiker, die sind immer drin. Ja. Mhm. Und dann gibt es ein paar so Nummern, die sind jetzt nicht ganz die großen Hits, die da tauschen wir meistens aus.
Fast abschließende Frage. Es gibt ja viele Bands und Interpreten, die durch euch und eure Musik inspiriert wurden, die euch mehr oder weniger als wichtigen Einfluss nennen und sehen. Seht ihr euch und euer Schaffen gebührend, ja, große Formulierung, musikhistorisch gewürdigt? Ein richtiger und wichtiger Schritt ist sicherlich die tolle Werkschaubox, die in der kommenden Woche erscheint.
Ja, absolut gewürdigt, absolut respektiert und das kann man jetzt ja gar nicht beurteilen. In 50 Jahren kann man sagen. Weißt du, was ist ja, das
wir,
jetzt? Ja?
Aber wir kriegen schon aber jetzt ganz schön Respekt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine nur, das kannst du nicht, das müssen wir nicht forcieren oder so, weil du fragst, ist das jetzt wichtig? Nee, das ist nicht wichtig. Das entsteht ganz von alleine, weil immer mehr Leute das auch für sich neu entdecken, weil das jetzt speziell gut in die Zeit passt einfach.
Nach den Nachrichten geht es weiter mit Wolfgang Döbeling und seiner Sendung Roots. Wenn Sie die Wiederholung hören, folgt jetzt der schöne Morgen, folgt jetzt noch Sato Sato im Westbam Remix. Okay. Elektrobeat Studiogäste waren Gabi Delgado und Robert Görr von DAF. Danke euch sehr fürs Vorbeischauen und viel Erfolg und Spaß bei euren nächsten Konzerten, speziell auch in der kommenden Woche hier in Berlin.
Danke ja, danke schön, Olaf. Hat wieder Spaß gemacht.
Wir freuen uns auf euch im Astra. Tschüss.